Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von Epidemedien und Grimme-Institut. Was haben wir gelacht? So lautet der Titel eines neuen Dokumentarfilms der Regisseurinnen Eva Müller und Isabel Schneider. Es geht um das Unterhaltungsfernsehen der 90er Jahre. Und bevor ich mehr erzähle, ist hier ein Ausschnitt aus dem Trailer. Wobei man dazu sagen muss, der ganze Film und auch der Trailer arbeitet viel mit dem, was man sieht. Das lässt sich hier im Podcast natürlich nur eingeschränkt einfangen.
Es ist eine Vielzahl an Männern und wenige Frauen.
Doofe Frauen, dicke Titten. Also viel mehr kommt da jetzt so nicht.
Gibt es denn noch so viel mehr?
Frauen sind nicht komisch, da waren sich alle einig. Du singst dein Lied, gehst zweimal über die Bühne und wackelst mit dem Arsch.
Es reicht nicht, sich mit Witzen auf eine Bühne zu stellen, sondern das Publikum muss merken, da kommt etwas über.
Es fehlen denen Gags, wo sie sich auf die Schenkel klopfen können vor Vergnügen und wo ihr Komikzentrum getroffen wird.
Fünf Frauen, die damals im Fernsehen aktiv waren, haben Müller und Schneider für den Film interviewt. Maren Kreumann, Gabi Köster, Esther Schweins, Bettina Böttinger und Hella von Sinnen. Aber die fünf erzählen nicht einfach nur Anekdoten. Den Interviews ging eine umfangreiche Recherche in den Senderarchiven voraus und das besondere Element des Films ist, dass wir all diesen bekannten Frauen dabei zusehen können, wie sie selbst auf die Aufnahmen von damals reagieren. Aufnahmen von sich selbst, voneinander und von Dritten. Wie sie auf diese Idee kamen und sogar wie diese Art von Reaktionssituation technisch mit analogen Tricks bewerkstelligt wurde, das gehört zu den vielen Fragen, die ich Regisseurin Eva Müller im Interview stellen konnte. Eva Müller ist Jahrgang 1979, nur wenige Jahre älter als ich. Sie ist im Gegensatz zu mir eine mehrfach ausgezeichnete Dokumentarfilmerin. Unter anderem gab es 2019 einen Grimme-Preis für das Projekt Docupy. Wir sind aber beide in der betrachteten Zeit erwachsen geworden. Und wir mussten beide feststellen, dass vieles von dem, was damals normal schien, heute in seinem geballten Sexismus richtiggehend schockiert. Es lohnt sich sehr, dieser Zeit noch einmal hinterherzuspüren. Und Was haben wir gelacht, gelingt das hervorragend. Der Film, eine ZDF-Koproduktion, läuft aktuell in ausgewählten Kinos. Eva Müllers Co-Regisseurin Isabel Schneider ist übrigens ein gutes Stück jünger und hat zuletzt vor allem für Panorama gearbeitet. Wie die Zusammenarbeit der beiden aussah und wie Schneider überhaupt erst den Anstoß für das Projekt gab, auch darum geht es im Interview. Aber das ist noch nicht alles. Im Anschluss gibt es noch eine Medienkritik, diesmal etwas anders als gewohnt, sogar mit ein paar O-Tönen der MacherInnen. Es geht um das Hörspiel Hologrammatica nach dem Sci-Fi-Krimi von Tom Hillenbrand. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass ihr zuhört. Hallo Frau Müller.
Hallo Herr Matzkeit.
Ich will einfach ganz am Anfang anfangen. Wie ist die Idee zu diesem Film entstanden?
Ja, tatsächlich war es so, dass ich irgendwann eine E-Mail von meiner Co-Regisseurin Isabel Schneider bekommen habe, in der sie mir einen Ausschnitt geschickt hat von der sehr, sehr jungen Hella von Sinnen, Anfang 20 damals im Kölner Karneval. Die sagt, dass sie sich vorgenommen hat, auf sexistische Gags zu verzichten in ihren Reden und dass das nicht so gut angekommen ist. Und wir waren beide sehr erstaunt, weil sie sehr jung, sehr, sehr noch lange braune Haare und wir sie kaum erkannt hatten und Isabel sie kaum erkannt hatte und durch diesen kleinen Ausschnitt auf das Thema gekommen ist und wir dann direkt eine Stunde telefoniert haben und gesagt haben, Mann, das ist was, was wir gerne machen würden.
Sie sind ja ungefähr 20 Jahre auseinander, würde ich tippen.
15.
So vom Alter. 15. Entschuldigung. Aber was hat das reingebracht in die Zusammenarbeit, der Unterschied? Wahrscheinlich haben Sie vieles noch live erlebt im Fernsehen, was Sie nicht gesehen hat oder so?
Ja, genau. Also ich war so um die 15 zu der Zeit der Ausschnitte, die wir jetzt alle in unserem Film haben. Und Isabel hat dann nur die Ausläufer noch mitbekommen. Und tatsächlich ist es bei mir so ein bisschen die persönliche Erfahrung und bei ihr auch eine sehr viel feministischere Sozialisation, die sie auch mit dem Thema anders umgehen lässt. Und ich glaube aber, diese Kombination aus eben 15 Jahre älter und etwas gelassener in dem Thema und dann aber auch dieses da auf viele Dinge hinweisen und sagen, so geht das nicht. Das war, glaube ich, eine ganz gute Kombination, abgesehen auch von den Arbeitsvoraussetzungen, die wir beides mitgebracht haben, ja.
Also finde ich interessant, dass Sie das jetzt direkt erwähnen, weil ich finde schon auch, dass in dem Film ja nicht nur Fernsehgeschichte verhandelt wird, sondern auch Feminismusgeschichte in gewisser Weise, oder?
Ja, das ist zumindest Gleichberechtigung, ne? Wenn man das definieren ja auch einige Feminismus einfach mit Gleichberechtigung und das hilft mir auch sehr zu sehen, dass es ja eigentlich nur darum geht, wie man es hinbekommt, dass alle gleichermaßen stattfinden, ne? Bettina Böttinger sagt in dem Film, es geht um das Phänomen von Sichtbarkeit, so. Und das ist natürlich gerade bei dem Thema, wer stand in der ersten Reihe mit dem Mikrofon, geht es eben darum, wie viele Frauen waren denn da? Und damit ist es automatisch ein Frauenthema als größte Minderheit, aber genauso ist es ein queeres Thema, genauso ist es ein Herkunftsthema. Also das spielt bei uns im Film, finde ich, alles mit rein. Aber da wir ja vor allen Dingen die weiblichen Entertainerinnen der 90er Jahre befragen, ist es natürlich vor allen Dingen auch ein Film von Frauen, die zum ersten Mal aus ihrer Perspektive erzählen, wie sie das erlebt haben.
Was war denn dann die ursprüngliche These oder Idee, mit der sie in die Arbeit gegangen sind, die sie gepitcht haben und so weiter?
Tatsächlich, was hat Humor mit Macht und Gleichberechtigung zu tun? Also wir kamen natürlich vom Sexismus auch, weil auch kurz bevor wir dann ganz in die Recherche eingestiegen sind, diese öffentliche Debatte über Thomas Gottschalks Fernsehvergangenheit losging. Aber das war für uns ehrlich gesagt nur ein kleiner Teil. Also welche Themen wurden gesetzt? Was hat es mit uns allen gemacht, dass bestimmte Themen nicht gesetzt wurden? Welche Rollenbilder wurden durchs Fernsehen? Es gab ja noch gar keine andere Form der visuellen Bildung, sei jetzt mal kein Social Media. Und welche Bilder wurden da transportiert, womit sind wir aufgewachsen, wie wäre es uns gegangen, wenn wir über andere Themen hätten lachen können als junge Frauen. Ja, was wäre gewesen, wenn wir mehr Sketche gesehen hätten über wirklich auch hart Paragraph 218, über Periodenprodukte, über Equal Pay, weil über alles andere gab es ja auch Gags, so, ne? Aber dass man einfach sagt, da haben die Frauen einfach wenig Farbe reingebracht und das hat natürlich auch eine Konsequenz für uns alle, weil Humor schafft ja auch Distanz. Also man hilft sich selber dabei, sich in eine Position zu bringen, wie Maren Kreumanns auch im Film sagt, erstmal darüber gelacht zu haben und danach ist es viel einfacher, über etwas zu sprechen, auch über harte Themen zu sprechen. Das ist auch eine Form von Teilhabe.
Ich finde es total interessant, dass der Film quasi seinen Anfang mit so einem Ausschnitt genommen hat, weil die Archivarbeit, die da drin steckt, ist ja ein total wichtiger Teil. Wie war das denn? War das schwierig oder leicht, diese ganzen Ausschnitte rauszusuchen und wie ging es Ihnen dabei?
Ja, es war vor allen Dingen unglaublich viel Arbeit. Also die Archivarbeit hat vor allen Dingen Isabel Schneider gemacht. Wir haben uns aufgeteilt. Ich habe die Interviews gemacht und die Dramaturgie und war im Schnitt. Und Isabel hat vor allen Dingen die Archivrecherche übernommen. Und da kam wirklich dann auch, als wir schon im Schnitt waren, wöchentlich immer noch die Meldung, ich habe was gefunden, das ist noch extremer. Könntet ihr da vielleicht noch mal ganz kurz drauf gucken? Also das war einfach eine wahnsinnige zweijährige Arbeit, kann man sagen. Aber wir hatten natürlich auch das Gefühl, wenn wir jetzt sagen, bei Thomas Gottschalk ging es so und so zu, dann können wir das eigentlich auch nur sagen, wenn wir sehr viele Wetten, dass-Sendungen gesehen haben. Ne? Weil vielleicht haben wir einfach im Internet oder bei YouTube die drei schlimmsten Momente gefunden und wir wollten uns schon ein Bild machen, hat das System oder ist das einfach jetzt was irgendwie durch den Zufall online an die Oberfläche gespült wurde.
Gunther, du würdest einsehen, dass ich vielleicht neben Frau Schiffer sitzen möchte.
So. Bleib bei mir, erst der Sportfachmann. Aber hier, ich bin hier der Chef. Setz dich nicht zu schnell hin. Oh. Kann man den auch wenden?
Ja.
In die Mitte.
In die Mitte.
Ja, ich glaube, da kann dir nichts passieren zwischen uns.
Diese Rumtatscherei, das war ja jetzt nicht so krass, aber es war immer so latent vorhanden. Er war immer derjenige, der sich für wahnsinnig schön und für wirklich wahnsinnig sexy hielt. Und die Frauen hatten darauf zu reagieren.
Das war eins der ersten Zitate, das ich mir rausgeschrieben habe, dass Maren Kreumann dann sagt, in der Dichte doch sehr deutlich.
Ja, in der Dichte war es wirklich sehr deutlich. Also ja. Isabelle hat, wir sind gerade auf Kinotour, hat sie gestern Abend noch gesagt, sie hat dann immer angefangen zu gucken, hat gedacht, wir schaffen es, eine ganze Sofa-Runde ohne. Und dann kam es doch und man war fast so ein bisschen enttäuscht und so dachte, doch, wieder, schade, so, ja. Ja, und natürlich, also ich mache mich da auch nicht frei und viele machen sich nicht frei. Ich glaube, das ist auch das Schöne an dem Film, dass es geht ja nicht um eine Abrechnung, sondern es geht viel darum, sich mit sich selber zu beschäftigen und auf sich selber zu gucken, wie hat man das denn wahrgenommen und warum stört es einen denn heute so sehr und warum ist man damals aber nicht aus dem Raum gegangen und hat gedacht, was ist denn da in den verschiedenen Sendungen los. Also mir ging das nicht so, dass ich da entsetzt war, sondern jetzt, wenn ich bestimmte Zitate, bestimmte Bemerkungen sehe bei unserem Film, dann denke ich, wie konnte ich da dabei sein? So, und das geht, glaube ich, vielen ZuschauerInnen so und das freut uns auch, weil ganz viele ins Denken kommen dadurch.
Ja, ich fand auch, dass es richtig wehtut, das zu sehen,
ja,
zum Teil.
Ja.
Haben Sie eine gute Antwort gefunden, warum sich das geändert hat?
Naja, Stichwort Sichtbarkeit. Ne? Also es gibt, glaube ich, viel, viel mehr Möglichkeiten, oder das ist so, es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten, gerade auch für Frauen, sich Gehör zu verschaffen, gerade über die sozialen Medien, wo es eben nicht immer diesen Gatekeeper gibt, der sagt, ja, machen wir oder machen wir nicht, sondern es gibt einfach andere Möglichkeiten, sichtbar zu werden, seine Meinung zu sagen, an Leute zu erreichen, als nur die reinen Fernsehkanäle. Und ich glaube, dass sich das Bild und natürlich sonst insgesamt der Blick auf Frauen in der Gesellschaft natürlich verändert hat. Allerdings sagen auch alle Frauen bei uns im Film, der Backlash ist da und wir haben die Themen wieder auf dem Tisch und ärgern uns auch wahnsinnig. Also Hella von Sinn hat gesagt, ich will mich einfach nicht mehr aufregen. Ich habe mich einfach wahnsinnig lange, wahnsinnig viel aufgeregt. Und das verstehen dann auch die anderen Protagonisten, weil sie sagen, wir haben da so viel für gekämpft, dass wir weiterkommen. Und jetzt haben wir das Gefühl, es dreht sich wieder zurück.
Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin, dass es ja ein zentrales Element des Films auch ist, dass sich die Protagonistinnen auch selbst die Ausschnitte anschauen. Ja. Das fand ich vor allen Dingen in der Hinsicht interessant, als dass die Reaktion und auch Reaktionsvideos ja inzwischen so ein total definierendes Gestaltungsmerkmal des Internets oder des sozialen Internets zumindest ist. Wie kamen Sie auf die Idee, das so aufzubauen?
Also wir haben da sehr viel drüber gesprochen, weil wir eben nicht, ich sag mal ganz ohne Bezug, aber die große 90er-Schau machen wollten. Ne? Also wir wollten natürlich Nostalgie, aber nicht zum Selbstzweck. Also wir wollten schon über die Ausschnitte diskutieren und deswegen war eigentlich gar nicht nur das Ziel, einfach Ausschnitte pur zu zeigen, sondern dass die Damen darüber gemeinschaftlich ins Gespräch kommen, ohne in einem Raum zu sein. Also dass sie zu denselben Ausschnitten, dieselben Ausschnitte sehen, zu denselben Ausschnitten sprechen, die für uns besonders herausgestochen haben in der Recherche. Und dann haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie soll das dann aussehen? Steht da ein Fernseher im Set? Und alles war ganz furchtbar und sah schrecklich aus. Und wir hatten ganz schlimme Greenscreen-Vorlagen, wo wir gedacht haben, so nee, das sieht alles nicht nach Fernsehen und schon gar nicht nach Kino aus. Und dann kam unser toller Produzent Ansgar Frerich, der auch Mischtonmeister dieser Produktion ist, auf die Idee, im Baumarkt Fliegengitter zu kaufen. Und das zwischen Kamera, Protagonistin zu spannen und dann ein Projektor, die Ausschnitte auf dieses Fliegengitter Seitenverkehr zu projizieren, sodass die Protagonistin sowohl die Ausschnitte auf diesem Fliegengitter sahen und die Kamera durch das Fliegengitter die Protagonistin sahen. Und das war dann der Durchbruch, wo wir gedacht haben, das ist toll, weil man eben auch mit einer Kamera, die wirklich nur hinter diesem Fliegengitter ist, die Reaktion der Frauen mit einem dieser Gase, diesem Layer davor sehen kann. Und das hatte für uns einen extra Wert.
Aber wie fanden das denn Ihre Protagonistinnen? Fanden die das auch eine gute Idee, sich die Sachen nochmal anzugucken von früher?
Ja, vor allen Dingen, also Maren Kreumann hat erzählt, dass sie natürlich, oder was heißt natürlich, aber dass sie seit Jahren versucht, ob man diese alten Nachtschwester-Kreumann-Sachen nicht nochmal wiederholt. Loriot wird rauf und runter wiederholt, aber wo ist das denn eigentlich alles so? Und das ist natürlich an anderer Stelle und weniger prominent gelaufen, aber da sind Sachen drin, wo man heute denkt, wow, einerseits gut gealtert im Sinne von, kann man 1:1 so nochmal senden, hat aber auch einen Nachteil, weil man denkt, so viel hat sich gar nicht verändert und sie ja sehr, sehr viele politische Themen gesetzt hat, die ich ja eben auch schon erwähnt habe. Und das war natürlich toll. Und deswegen war natürlich ein Eintauchen für alle in die eigene Vergangenheit, in die Vergangenheit der Kolleginnen. Und aber natürlich auch die Beschäftigung mit den Männern, da haben alle unterschiedlich drauf reagiert. Und das finde ich aber auch super, dass es einfach, es gibt ja auch unterschiedliche Meinungen in dem Film und es ist ja auch nicht pauschal so, alles, was die Männer gemacht haben, ist schlecht und alles, was die Frauen gemacht haben, ist toll, gar nicht. War uns auch sehr wichtig, dass sie auch selber mit Dingen dann sich konfrontiert sehen, wo sie vielleicht auch denken, das hätte ich vielleicht heute mal anders gemacht.
Ich muss trotzdem nochmal fragen, spielten Reaction-Videos als Ursprung des Ganzen eine Rolle oder kam es unabhängig davon auf?
Nee, ich weiß nicht, wie viel Reaction mit sich selber oft zu tun hat. Ich glaube eher nicht so viel. Da geht es eher darum, sich mit anderen Menschen zu beschäftigen. Aber hier ging es ja auch darum, Bettina Böttinger hat sich auch nochmal angeguckt, wie es war, als Harald Schmidt sie mit der Kloschüssel verglichen hat und gesagt hat, dass kein Mann freiwillig anfassen. Sich sowas anzugucken ist für mich noch ein bisschen was anderes als Reaction, weil es darum geht, sich wirklich nochmal mit sich selber, mit dieser Zeit, mit den Gefühlen zu beschäftigen. Es gibt ja Momente, wo Protagonistinnen tatsächlich anfangen zu weinen, weil das so berührend ist und Reaction ist für mich irgendwie schnell und das, was bei uns stattfindet, ist sehr langsam.
Ja. Aber trotzdem gibt es dann ja sogar genau in der Szene, die Sie gerade angesprochen haben, noch eine zweite Ebene, dass es nämlich sogar Reaktionen auf die Reaktionen gibt.
Die Esther hat heute Morgen hier geweint über die Szene, wie die Bettina den Raum verlassen hat. Okay. Zum Weinen bringt mich das jetzt nicht. Dazu fand ich Betty zu stark.
Das hat mich gerührt, weil das eine so starke Selbstermächtigung
war in einer Zeit, in der diese Selbstermächtigung kaum möglich war.
Ich hätte vielleicht auch zugesagt, aber wäre da anders. Ich weiß, ich hätte mir da was einfallen lassen. Aber dass du den dann halt einfach da hängen lassen, fand ich super.
Genau, und das finde ich aber auch einen Wert, weil die unterschiedlichen Perspektiven so klar geworden sind. Also wir haben total versucht, die Interviewparts von der einen Frau zur anderen Frau zu tragen. Also wir hatten nur für jede Frau 3 Stunden Interview für diesen Film. Wir haben keinen zweimal gesehen, sondern die kamen an Tagen hintereinander in derselben Periode, ohne zeitlichen Abstand dazwischen, an 5 Tagen und wir haben die Interviews gemacht. Und trotzdem haben wir versucht, so viel wie möglich hin und her zu tragen, weil gerade ja dieser Blick auch auf diese Aktion, soll man als Frau ins Fernsehen gehen und sagen, das hat mich verletzt, blicken die Damen sehr unterschiedlich. Und dafür war das natürlich toll. Die eine Dame hat das gesagt, die andere hat das gesagt. Was sagen Sie denn dazu?
Bettina Böttinger ist sowieso eine interessante Wahl, finde ich, weil sie war ja selbst eigentlich jetzt keine Comedian, so wie die anderen. Aber sie hat ja zum Beispiel alle interviewt, wie sie ja zeigen, auch in den Ausschnitten. Wie fiel die Wahl auf sie? War das rückwirkend von dieser Schmidt-Stelle oder gab es einen anderen Grund noch?
Nee, gar nicht mal, weil wir haben eigentlich überlegt, dass wir unterschiedliche Sparten der Unterhaltung abdecken wollen. So, also natürlich unterscheidet sich auch eine Sendung wie Nachtschwester Krollmann von RTL Samstagnacht extrem. Das sind einfach andere Formen von Unterhaltung und betrifft es natürlich zum Beispiel auch eine Unterhaltungssendung. Also läuft ja im WDR auch in der Unterhaltungs- oder lief in der Unterhaltungssparte. Und wir haben einfach überlegt, wenn man jetzt Thomas Gottschalk zum Beispiel nimmt, wer von den Protagonistinnen wäre denn die gewesen, die Wetten, das hätte moderieren können? Und da haben wir schon überlegt, das wäre wahrscheinlich eher eine Unterhaltungstalkerin, eine Unterhaltungsmoderatorin gewesen, die da so eine Sendung bekommen hätte, als die reine Comedian. So. Und deswegen gibt es halt einige Unterhaltungsformate, wo Männer sehr präsent waren, die halt eher vom Miteinander sprechen, vom Sofa, von diesen Dingen kommen. Und da passte Bettina Böttinger, fanden wir sehr gut. Außerdem natürlich die Harald Schmidt-Szene. Das ist natürlich ein Kern der frauenfeindlichen und, wie sie sagt, homophoben Diskriminierung im Humorbereich der 90er Jahre. Deswegen war uns das auch sehr wichtig, das anzusprechen. Und als wir dann im Archiv noch gesehen haben, dass sie, wie sie sagen, alle zu Gast hatte und natürlich nicht nur sie zu Gast hatte, sondern genau über die Frage unseres Films mit jeder Frau gesprochen hat, da war es dann schon klar, ja.
Gibt natürlich eine auffällige Leerstelle in dem Film. Ich bin sicherlich auch nicht der Erste, der sie das fragt. Aber Anke Engelke war natürlich auch noch eine sehr wichtige Unterhaltungsfrau in der Zeit.
Sie ist natürlich auch viel jünger jetzt zum Beispiel als eine Maren Kräumer, eine Hella von Sinn oder eine Bettina Böttinger so. Aber trotzdem haben wir natürlich mit ihr darüber gesprochen und da müssen Sie wahrscheinlich am besten selber fragen. Aber sie hat auch gesagt, das ist nicht ihr Thema. So, also sie stand für das Projekt nicht zur Verfügung. Ja.
Die bitterste Sache in dem Film fand ich ehrlich gesagt, dass Maren Kräumer, ich glaube so im letzten Drittel des Films, über Femizide spricht. Und dann sagt, das ginge heute nicht mehr. Das würde man heute jetzt, also da sind wir ja zum Glück drüber hinweg. Und zack, quasi während ich den Film gucke, sozusagen, kommt Dieter Nuhr um die Ecke, macht genau dazu einen Witz. Immerhin wird sich drüber aufgeregt, aber es geht ja anscheinend schon noch.
Ja, das war für uns natürlich auch erstaunlich, sage ich jetzt mal so neutral wie möglich. Und die Damen haben sich jetzt auch in den vergangenen Tagen dazu verhalten und viel dazu gesagt. Wurde auch gefragt und das ist natürlich auch was sie bewegt. Ich glaube, sie sagt in dem Film vor allen Dingen, das wäre nicht mehr widerspruchslos möglich. Und das ist es ja auch tatsächlich nicht. Also wir haben extra geguckt, damals bei diesen ganzen Ausschnitten, die wir zu dem Thema Gewalt an Frauen im Film haben, gab es dann Aufschrei, gab es Presse nach den Sendungen, hat sich da jemand echauffiert, war nicht so. Bei Dieter Nuhr muss man ja sagen, es gibt tatsächlich eine bundesweite Aufregung und das ist ja auch gut, das ist das, was sich verändert hat, aber dass es immer noch möglich ist, das zeigt natürlich auch, dass es eben nicht vorbei ist und das sagen die Protagonistinnen ja auch im Film, der Backlash ist da. Und wir müssen uns jetzt damit auseinandersetzen, was das bedeutet, wenn die Frauenbilder sich wieder zurückdrehen und wenn auch junge Frauen daran interessiert sind, dass sie sich wieder zurückdrehen. Und was bedeutet das auch für die Medien?
Was haben Sie denn noch gelernt, während Sie den Film gemacht haben, was Sie vorher gar nicht so gedacht hätten?
Ja, also ich habe mich selber angezweifelt in meinem Fernsehkonsum, der schon erheblich war, würde ich sagen, in meiner Jugend. Aber dass mir das nicht aufgefallen ist an vielen Stellen und ich habe sehr viel Harald Schmidt gesehen. Ich habe auch natürlich Wetten, dass gesehen. Und da fragt man sich natürlich schon, hat das was mit der Sozialisation zu tun? Womit hat das zu tun, dass einem das so durchgegangen ist? So. Und Isabelle, die Co-Regie des Films, war da immer sehr, ja, auch vehement in dem, das muss man muss es sein, man muss es machen, es ist so wichtig. Und ich habe gemerkt, wie ich viel weiter weg bin von diesem Thema, auch dem Thema Feminismus, und auch da gar nicht so mit sozialisiert worden bin. Und deswegen, bin ich dankbar dafür, dass sie mit dem Thema gekommen ist und ich mich da auch nochmal in so einen völlig neuen Themenbereich reinarbeiten konnte, mit dem ich mich bisher auch wirklich auch berufsmäßig noch gar nicht beschäftigt hatte.
Im Film geht es ja sehr bewusst um die Frauen aus der Zeit und dass die reagieren, wie wir gesagt haben, oder sich nochmal damit auseinandersetzen. Ich frage mich, sollte man auch mal einen Film machen, wo man Männer damit konfrontiert und deren Reaktionen einfängt?
Bestimmt, also wir nicht, schätze ich. Aber bestimmt, also ich fand vor allen Dingen interessant, wir haben da natürlich sehr viel drüber nachgedacht. Und daher kommt auch die Entscheidung, dass wir in dem Film nichts thematisieren, was nicht im Fernsehen sichtbar war. Also natürlich gab es auch Erzählungen von Dingen hinter den Kulissen, Backstage. Haben wir aber alles nicht thematisiert, weil wir das Gefühl hatten, dann muss man miteinander mehr reden. So, ne? Aber da es ja um eine Betrachtung und eine Meinung zu Dingen geht und zu Ausschnitten geht, die wir alle gesehen haben und die alle öffentlich sind und auch nicht gesperrt sind und verfügbar waren, war uns das total klar und wichtig, dass man das jetzt mal aus der Perspektive derer erzählt, die dabei waren, die aber wenig Sendezeit bisher hatten, um das zu sagen. Und insgesamt ist es natürlich so, dass die Männer auch jetzt nicht von uns, sondern auch von Kollegen und Kolleginnen schon viel auf das Thema angesprochen worden sind. Also es gab ja tatsächlich auch letztes Jahr die große Debatte mit dem Spiegelartikel "Ich habe Frauen rein dienstlich angefasst". Das heißt also, da wurde ja schon viel drüber gesprochen. Und wir nehmen schon wahr, also jetzt natürlich auch, wenn man sich mit dem Thema näher beschäftigt, dann fällt uns das auf, dass es einige Männer auch gibt, die da sehr selbstkritisch sind. Atze Schröder zum Beispiel hat letztens ganz lange dazu gesprochen, dass er bestimmte Sachen nicht mehr machen würde. So. Und das geht den Frauen ja aber auch nicht anders. Es ist einfach nur so, dass die Männer viel präsenter waren.
Eva Müller, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, das war sehr angenehm.
Was haben wir gelacht, heißt der Film, wie gesagt, jetzt im Kino. Wir haben übrigens auch eine gute Archivfolge, die dazu passt. Vor gut einem Jahr habe ich selbst Maren Kräumann interviewen können. Die Folge findet ihr in unserem Feed. Und jetzt, wie angekündigt, wagen wir noch einen kurzen Trip in die Zukunft. Im Jahr 2088 hat die Menschheit sich nicht nur entschieden, der künstlichen Intelligenz den Garaus zu machen, die eigentlich den Klimawandel lösen sollte. Sie hat auch die ganze Welt mit Hologrammen überzogen. Sowohl um diese Welt zu verschönern, als auch um Geheimes zu verbergen. Einige Menschen haben gelernt, ihr Gehirn in den Computer hoch und anschließend in künstliche Körper herunterzuladen. Manche von ihnen töten sich in diesen Kunstkörpern selbst, um dem Mysterium des Todes ein bisschen näher zu kommen. Eine dieser sogenannten Deather ist verschwunden. Eine Programmiererin mit komplizierter Familiengeschichte. Der Mann, der sie finden soll, heißt Galahad Singh. Ein Questor. Was aber auch nur ein schickes Wort für Privatdetektiv ist. Das ist die Ausgangssituation von Tom Hillenbrands Cyberpunk-Krimi Hologrammatica von 2018. Und jetzt auch von einer aufwendigen Hörspieladaption des Romans vom Deutschlandfunk. 9 Teile, rund 5 Stunden Hördauer. Das Team hinter Hologrammatica war am 4. Juli auch auf der Metropolcon, einer Science-Fiction-Convention in Berlin, um das Hörspiel vorzustellen. Ich war auch da und habe den Beteiligten ein paar Fragen gestellt. Janine Lüttmann, die den Stoff bearbeitet und Regie geführt hat, habe ich zum Beispiel gefragt, was sie eigentlich an Hologrammatica interessant fand.
An dem Stoff hat mich gereizt, dass die Atmosphäre so besonders war, die Möglichkeiten, den Körper zu tauschen und was macht das dann mit dem Genderbild. Und also diese ganze Welt, wo alles eigentlich nur noch ein Hologramm ist, wo man gar nicht mehr unterscheiden kann zwischen was ist fake, was ist echt und wie geht man damit um, vor allem als Privatdetektiv.
Einer der größten Unterschiede zwischen Buch und Hörspiel ist, dass Galahad Singh im Hörspiel eine digitale Assistentin namens Sid hat.
Eigenprojektion. Oh shit, alles voller Curry.
Holopolish?
Ja, bitte Sid. Flecken weg und vor allem Falten raus.
Schon erledigt.
Danke.
Das war vor allem eine pragmatische Entscheidung, sagt Lippmann.
Weil der Hauptdarsteller so viel allein unterwegs ist, da musste ich mir was ausdenken. Und dadurch entstand so eine gewisse Reibung zwischen denen und ein bisschen Komik. Und ja, da haben wir versucht, das zu umschiffen, dass nicht so viel Dialog am Anfang ist.
Sid, hin oder her, einer der Aspekte, mit denen ich beim Hören gekämpft habe, ist genau diese Hauptfigur, die von Nico Holonic gesprochen wird. Ich fand Galahad Singh schwer zu greifen und hatte den Eindruck, dass er gar nicht besonders gut in seinem Job ist. Alles Absicht, sagt Janine Lüttmann.
Also mir war halt wichtig, dass dieser Charakter Galahad Singh nicht so ein super cooler Ermittler ist, sondern dass man den auch mit seinen verletzlichen Seiten zeigt und dass er auch Fehler macht und dass er uns nicht durch so ein Stück führt als Know-it-all, ich kann das alles so. Das war mir total wichtig in der Inszenierung und das habe ich mit Nico auch von Anfang an gleich besprochen.
Für mich hat diese Gratwanderung nicht immer funktioniert. Der ganze Ermittlerplot kam mir seltsam spannungsleer vor, besonders in der ersten Hälfte. Alles, was an Hologrammatica Science Fiction ist, die kleinen Details der Welt, genauso wie die großen Fragen, die die Geschichte aufwirft, fand ich aber prima. Einen wichtigen Anteil daran hat das Sounddesign und die Musik von Andreas Bick. Vor allem dieses Thema hier hat mir die Schuhe ausgezogen. Um so viel Wucht zu erreichen, hat Andreas Bick sich an einer neuen Arbeitsweise versucht.
Das war die erste Produktion, die ich komplett nur mit Synthesizern und mit Computer-Klanggeneratoren gemacht habe. Ich habe mich dann auch so ein bisschen in so Modularsysteme hineingearbeitet. Ist nicht unbedingt mein Fachgebiet, hat aber total Spaß gemacht, diese sehr schmutzigen, dreckigen, aber auch so mächtigen Sounds zu entwickeln, die halt immer wieder zu hören sind.
Doch es ist nicht nur die Musik, die Hologrammatica ansprechend zu hören macht. Auch die Geräusche der vielen Geräte und der ewig vor sich hin summenden Hologramme klingen angemessen futuristisch. Bick hat sich dafür ins Zeug gelegt.
Ich habe dann auch sehr tief in meinen Geräten gebohrt und gesucht nach digitalen Artefakten, Störgeräuschen. Also immer dann, wenn was falsch läuft, kann man sowas musikalisch oft auswerten.
Für EPD-Medien habe ich zu Hologrammatica schon vor den Interviews eine ausführliche Kritik geschrieben. Wenn ihr sie lesen wollt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung einen Link. Und wenn ihr lieber das Hörspiel hören wollt, das gibt es seit 6. Juli in der Deutschlandfunk-App, bei ARD Sounds und sogar als freien Podcast-Feed auf Spotify und Co. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, empfehlt uns überall weiter, wo ihr könnt. Erzählt einem Freund oder einer Freundin von dieser Folge oder projiziert sie auf ein Fliegengitter eures Vertrauens. Und, wenn ihr das nicht schon getan habt, abonniert den Podcast doch einfach. Wir haben jeden Monat neue interessante Themen und Gäste und Kritiken. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD-Medien und Grimme-Institut im Jahr 2026. Redaktion: Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.